Servus, Bisti und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unserem Gast Simon Gattinger vom Weingut Simon Gattinger. Wir legen direkt los, weil wir brauchen jetzt von dir zuerst, René, die Erklärung, wie du überhaupt auf den Simon aufmerksam geworden bist und jetzt zu einem großen Fan und die Zukunft von hervorragenden Wachau-Weinen auch siehst bei ihm.
Ich muss es leider sagen, herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Nicht leider, aber es ist einfach so wunderschön da. Und ich kann es aber nicht erwarten, endlich noch in die Wachau zu kommen, weil der Simon Gattinger hat mich deshalb so berührt, weil ich kann euch nicht einmal jetzt genau sagen, wann ich den ersten Wein verkostet habe, aber ich glaube, es war entweder bei Gomio bei einer Verkostung oder irgendwo habe ich das gekriegt. Und wie ich den Wein gekriegt habe, war das genau meine Stilistik, weil es einfach ein wunderschön eleganter Wein war, mit Trinkspaß ohne Ende, mit Würze, mit Herkunft. Du hast sofort gemerkt, da ist die Wachau dahinter, aber nicht mit einem Stil, sondern eben, ich glaube, der erste Wein, was ich gekriegt habe, war sogar Klostersatz oder Burgstall, also einer von den zwei Federspiele. Und für mich ist immer eins wichtig, du merkst immer am Federspiel ganz genau, wo eine Reise hingeht. Und die Weine haben eine Dichte gehabt, aber keine Opulenz. Die haben einen Trinkspaß gehabt, eine Würze. Und deswegen war das für mich einfach so berührend. Und dann bei der Vivinum, da war ich mit dir seine, waren wir dann dort. Und dann haben wir die Weine noch einmal durchgekostet. Und da war für mich dann klar, dieses Weingut ist genau das, was ich eigentlich haben will.
Deine Stilistik. Also das hat es irgendwie genau getroffen.
Ja, freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Das ist echt, gerade für mich speziell jetzt auch, muss man echt dazu sagen, die Stilistik, das war natürlich auch immer das Thema. Wenn man seinen eigenen Wein oder für mich als Junger natürlich selbst identifiziert, man kostet sehr viel, man hat sehr viel gesehen. Und das war dann für mich auch das Thema, gerade die Stilistik ist unheimlich das gewesen, was René, du auch schon angesprochen hast. Und es freut mich dann auch, dass man das dann wirklich auch schmeckt bei den Weinen. Das ist wirklich das, was wir wollen. Das heißt, vom Lesezeitpunkt her, es ist jetzt nicht so bei uns, dass wir wirklich warten, bis die Trauben überreif sind, sondern wir versuchen wirklich so gut wie möglich, die Trauben am Punkt zu ernten und das auch nicht ewig hinauszuzögern, sondern auch natürlich speziell wirklich die Lagen einzeln natürlich auszubauen. Klar, das ist der Fokus, und das auch zu zeigen. Und das ist bei mir auch gerade immer das Thema, dass man nicht überreif, vielleicht auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Lagenfokus jetzt dann verschwindet, aber für uns einfach speziell kommt da mehr heraus, wenn wir es einfach wirklich am Schaffen, am Punkt zu ernten. Das kommt uns natürlich auch sehr zugute auf unsere Familienstruktur. Das heißt, der Betrieb ist auch überschaubar. Wir sind aber bei der Ernte sehr gut aufgestellt und das macht es speziell noch für mich noch ausschlaggebender. Natürlich ist die Arbeit über ein ganzes Jahr sehr, sehr entscheidend, aber gerade bei der Ernte, dass man es dann wirklich am Punkt exakt in den Keller bekommen und das dann auch Weine sind, wie du angesprochen hast, passt ja auch perfekt zum Podcast-Namen, einfach trinken. Wir legen sehr hohen Wert auf Trinkfreudigkeit und Trinkfreudigkeit ist jetzt nicht damit gemeint, dass es sehr einfach ist, sondern da muss einfach, wie gesagt, Säure, Alkohol, Zucker, einfach wirklich alles in einer Balance sein und das ist für uns unheimlich wichtig und da traue ich mich auch sagen, in den letzten Jahren sehr viel daran gefeilt, für uns auch, wie wir das noch besser ins Glas bringen können oder besser gesagt noch besser in die Flasche bringen können. Und das ist auch für uns wirklich ein Zug, straff, aber wirklich auch ein bisschen die Lagen herauszubekommen und auch zu zeigen, was kann die Wachau.
Genau, und da hast du jetzt einen Satz gesagt, der mir jetzt auch ganz wichtig ist, dass die Lage, die Riede muss ja nicht immer herausragend sein durch seine Kraft und seine Opulenz vielleicht, sondern für das hast du die Riede und die Herkunft, damit du das auch nachvollziehen kannst. Und ich finde es dann immer oft ein bisschen mühsamer, wenn es oft zu mächtig ist. Ich sage ja nicht, dass ich es nicht gern trinke. Also ab und zu brauche ich auch einen Wein, der an Spur softiger und kräftiger ist. Aber wenn du von der Riede, von der Herkunft sprichst, dann soll man doch das auch ein bisschen nachvollziehen können. Und deswegen hat mich das wirklich sehr, sehr berührt, weil du das alles nachvollziehen kannst.
Du hattest zwei Federspiel, hattest du gesagt, zu Beginn. So war dein Einstieg quasi in das Erlebnis Weingut Simon Gattinger.
Genau. Also das Thema Steinfeder, Federspiel und Smaragd haben wir eh schon einmal erklärt.
Ist schon lange her.
Ist schon lange her. Wir sind auch gestern draufgekommen, dass wir eigentlich wieder über Gansl reden wollten, was auch schon länger her ist. Also wir reden eigentlich immer sehr gern und sehr viel. Du hast zwei Ortsweine. Die eine heißt Leuben.
Ja.
Und die andere ist ein Federspiel, aber mit einer Riedenbezeichnung. Bitte erklär nur ganz kurz jetzt, warum du einen Riedenfederspiel hast und einen Ortsweinfederspiel.
Ja, genau. Also unser Ortswein, das ist auch unsere Basis vom Weingut, was für mich auch immer ganz ein wichtiger Wein ist. Warum? Weil es einfach sehr gut den Jahrgang auch zeigt, wo geht es mit der Qualität los am Weingut. Ich speziell sehe auch diesen Wein immer sehr, sehr wichtig, wenn ich zu anderen Weingütern, internationale Weine und, wenn man die Basis, für mich beginnt da immer praktisch das Level und von dort geht es dann los. Und für uns ist jetzt Leuben nur ein bisschen zur Erklärung. Das sind bei uns 7 Weingärten nahe der Donau. Das heißt, das Leuben ist der Überbegriff für Unterleuben und Oberleuben. Vielleicht auch noch kurz oder ausschweifend, diese für uns Katastralgemeinden, wo wir zu Hause sind, gehören eben zur Stadtgemeinde Dürnstein. Aber wir haben uns speziell dazu entschlossen, wie gesagt, den Leuben zu nennen, weil es wirklich die Weingärten in Unterleuben 4, in Oberleuben 3 Weingärten, ganz nahe bei der Donau, sehr tiefgründige Böden. Das sind auch immer die Weingärten, die wir als erstes ernten oder meistens mit der Ernte starten. Und das ist einfach für uns immer ein ganz klassischer Grüner Veltliner, zeigt Herkunft, sehr gut für mich die Herkunft, wie du vorhin schon gesagt hast. Gerade bei diesen Weinen ist für mich immer, wenn wer fragt, was ist typisch für dich die Wachau, zeige ich auch immer ganz gerne, gerade internationalen Gästen zeige ich immer ganz gerne unseren Ortswein her, weil das ist wirklich unsere Basis, das ist wirklich, wo man es vielleicht auch ein bisschen eher verstehen kann am Anfang oder als Beginn, sage ich jetzt einmal. Deswegen haben wir uns da entschlossen, einen Ortswein zu machen. Und dann gibt es natürlich auch die Riede im Federspiel. Was der Unterschied ist, ist einfach, wir haben da spezielle zum Beispiel beim grünen Veltliner, haben wir den Klostersatz. Also Klostersatz ist ja doch eine Lage, die jetzt ein bisschen weiter weg jetzt ist von der Donau, natürlich noch immer in der Nähe, aber näher zu den Terrassen. Das heißt, Klostersatz ist eine sehr große Riede und ist am Fuße von den Terrassen, sage ich immer dazu. Das ist auch speziell der Wein oder er verbindet auch ein bisschen was mit unserer Geschichte, weil wenn man sich die Etikett vielleicht auch mal ansieht, ist es in der Mitte das Goldene, das ist der Donau, der Donauverlauf und hinterbei sieht man so 5 Striche. Für uns sind das nicht nur Striche, sondern Zeilen und das war damals auch 2017 meine ersten 5 Weingartenzeilen von der Riede Klostersatz, wo wir unseren ersten Wein oder ich den ersten Wein vinifiziert habe und das zieht sich eigentlich durchs ganze Portfolio jetzt durch. Und Klostersatz hat mich immer sehr, sehr, unter Anführungszeichen, ich will nicht sagen beschäftigt, berührt, aber es war für mich immer ein spannender Wein. Gerade wenn man von natürlich von anderen Winzern, benachbarten Winzern Weine verkostet, war das genau ein Wein, wo ich gesagt habe, das ist echt ein Wein mit Zug, straff. Vom Alkohol waren wir da aber zwischen 12,5 in die Richtung, also wirklich ein mittelgewichtig, sage ich jetzt einmal dazu. Aber wirklich steht er auf Donauschotter, das richtig ein bisschen Mineralik auch mit sich bringt. Und das war für mich unheimlich immer spannend und bin dann Gott sei Dank, muss ich echt sagen, in der Familie, habe ich hier von Weingarten zurückgreifen können, der jetzt rund knappe 40, 45 Jahre alt ist. Also super alte Stöcke, die natürlich mit dem Ertrag nicht ganz so vorne dabei sind, aber die Qualität für uns eigentlich immer herausragend ist. Und das ist für uns wirklich eigentlich immer, muss ich dazu sagen, ein ausdrucksvoller Wein. Und deswegen unterscheiden wir natürlich jetzt, wenn es sehr tiefgründiger Boden ist, nahe der Donau für den Ortswein. Aber unser Riedenwein, der Klostersatz, der auf Donauschotter, ein bisschen anspruchsvoller, einfach ein bisschen druckvollerer Wein. Und das macht es natürlich auch aus der Nähe zu den Terrassen, wo es einfach schon ein bisschen anzieht, ein bisschen anspruchsvoller wird. Und dennoch Federspiel.
Das finde ich super, weil die Federspiel, das Federspiel sagt ja dann einfach auch aus, dass es ein leichterer, frischerer Wein ist. Das Thema Botrytis, sprechen wir es kurz an. Es ist ein leidiges Thema, weil ich mag es eigentlich gar nicht mehr so frau sprechen, aber das wird dann auch wahrscheinlich ein Botrytis freierer Wein sein?
Genau, also das ist speziell das Thema. Ich würde so, möchte so gar nicht schlecht reden, das hat man natürlich immer, jeder seine eigene
Stilistik. Genau, deswegen,
ja. Ist das wirklich beim Klostersatz gar keine Botrytis dabei, aber es zieht sich auch wirklich dann zu den anderen Lagen. Wir versuchen das echt so wenig wie möglich, deswegen auch mein Lesezeitpunkt. Wir wollen das zum Beispiel nicht am Weingut, ich möchte es auch nicht schlecht reden oder ja, genau. Wir müssen jeder seine eigene Meinung bilden, aber für uns speziell gerade beim Klostersatz ist wirklich ohne das traue ich mir so 100% wetten. Natürlich in anderen, es kommt natürlich auf den Jahrgang auch immer drauf an, so ehrlich muss ich auch sein. Mein erster Jahrgang war 2017. Wenn man sich ein bisschen zurückschaut in den Jahrgängen seit 2017, waren durchaus sehr positive Jahrgänge dabei. Also es waren natürlich immer Schwankungen auch dabei, aber durchaus sehr positiv. Aber von dem hat sich beim Klostersatz noch nie für uns die Frage gestellt, damit Botrytis oder sonstiges mit einzufließen lassen, sondern es ist wirklich, wirklich versuche ich so gut wie möglich das zu vermeiden und echt nur ganz sauberes Trautmaterial zu verwenden.
Und die Federspiele sind dann auch wahrscheinlich ganz klar im Stahltank ausgebaut, damit
eben genau,
die Klarheit beibehält.
Genau, richtig. Also das ist speziell bei uns, wir haben die reine Edelstahltanke, haben was wir schonen, unterscheiden dann noch ein bisschen im Ausbau. Natürlich die Herkunft zwischen Ortswein und Riedenwein, das haben wir vorher schon besprochen, aber der Ausbau ist auch ein bisschen unterschiedlich. Das heißt auch der Ortswein Leuben ist einer der ersten Weine, die auf den Markt kommen. Das heißt, das ist meistens immer so, sage ich mal, rund um Februar heraus kommt der Federspiel vom Ortswein. bei der Lage lassen wir uns dann meistens noch einen Monat, je nachdem, noch mehr Zeit. Das heißt, das erst im März, April hinausgehen, wo dieser Wein dann auf den Markt kommt, um einfach ein bisschen noch länger auf der Feinhefe zu liegen und einfach nur ein bisschen druckvoller wird.
Ja, fantastisch.
Und wie viel sind es insgesamt? Also wie viel Federspiel?
Ja, grundsätzlich haben wir aktuell, muss ich dazu sagen, ich sage immer aktuell, weil wir natürlich unser Weingut ist ja im Wachsen. Das heißt, auch heuer kommen wieder zwei Weingärten neu dazu. Neu heißt aber nicht, dass sie vom, junge Weingärten sind, sondern es sind einfach Flächen, die mein Vater damals verpachtet hat und die einfach mit nach dieser Ernte, also wie gesagt, jetzt im Winter im Eigenbesitz wieder zurückkommen. Und das sind, wie gesagt, dann rund 30 Jahre alt, diese Weingärten. Und deswegen wird das Federspielportfolio wird sich etwas erweitern. Also ein kleiner Teaser schon vorab, aber natürlich erst mit der nächsten Ernte. Also wir haben es jetzt noch nicht im Keller, sondern das kommt erst, wir bewirtschaften es heuer, die Weingärten wieder selbst. Und von dem her haben wir momentan drei Federspiele im Portfolio. Mhm.
Doch haben wir eigentlich schon jemals drüber geredet, wie viel Hektar hast du überhaupt?
Ja, Hektar ist bei uns auch, also ich muss dazu sagen, unsere Eigenfläche war doch größer am Anfang, was ich damit meine. Also wirklich selbst begonnen habe mit rund 1,6 Hektar. Was ich von meinen Eltern bekommen habe, was direkt Weingartenfläche war, die wir selbst bewirtschaftet haben. Wie vorher schon erwähnt habe, haben wir ein paar Flächen verpachtet. Und jetzt, wie gesagt, mit Ende dieses Jahres kommt alles retour und wir haben natürlich auch schon neue Weingärten dazu gepachtet, beziehungsweise auch teilweise konnten wir was kaufen. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach bei uns, aber jetzt haben wir rund um die 5 Hektar. Das heißt, noch immer ein sehr kleines Familienbetrieb, aber wir wollen das natürlich stetig aufbauen. Aber für uns ist natürlich, oder gerade, das kommt mir auch zugute, traue ich mir sagen, in meinem Alter macht man da wenig Stress, weil einfach Jahr für Jahr kommt ein bisschen was dazu. Und das ist auch ein bisschen ausgesucht. Also wir wollen wirklich unsere Lagen speziell nur im Raum Dürnstein haben, dass man wirklich das, weil für mich ist das schon so sehr komplex in Ort bei uns. Und deswegen möchten wir das noch herausarbeiten. Und deswegen suchen wir auch immer Lagen, die natürlich ins Portfolio dazu passen. Wir haben jetzt hier ein Portfolio, das selber schaubar ist, aber das möchten wir auch wirklich beibehalten und da die unterschiedlichen einzelnen Lagen speziell in einem Ort nochmals herauszuarbeiten.
Ich finde das großartig. Das heißt, dein Papa wird wahrscheinlich der Traktorfahrer sein und du wirst
gibt
alles andere
Traktor.
Machen.
Gibt doch fast gar kein Traktor, oder?
Ja, ein bisschen was muss die Weingarten schon machen.
Genau, richtig. Nein, man darf die Ebene natürlich nicht vergessen, man fragt auch. Ja, nein, das muss man auch dazu sagen, muss aber auch das wirklich sagen, mein Vater hat doch auch einen sehr weinbaulichen Hintergrund. Der hat während dem Weinskandal musste, wie immer man das jetzt sehen will, er war Kellereinspektor früher.
Wirklich?
Ja, genau.
Ach, das habe ich nicht gewusst.
Genau. War jetzt lange Zeit zum Schluss, also mittlerweile schon Pension, war bis zum Schluss jetzt auch Lehrer in der Weinbauschule in Krems. Und ist natürlich jetzt in Pension und einer natürlich mit mir sehr, sehr wichtig. Warum, das sage ich einmal dazu, es ist bei uns einfach ganz anders, weil man hört ja oft über Generationen übergreifend und. Bei uns funktioniert das wirklich, ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Natürlich wäre gelogen, wenn man sagt, es ist alles immer super. Natürlich hat man auch seine gewissen Ansichten. Aber für mich immer wichtig oder das auch gewesen, weil es natürlich auch ein anderer Start bei mir war, weil wir das wieder neu begonnen haben. Das heißt, ich habe wirklich Weine unter meinen Vorstellungen, meiner Philosophie vinifizieren können. Und er ist ein großer Unterstützer und oft natürlich gerade in Anfangsjahren, mittlerweile bekommt man auch schon ein bisschen Erfahrung dazu, aber das habe ich oft lernen müssen dürfen, wie man es jetzt immer auch sieht. Erfahrung ist unheimlich wichtig im Weinbau. Und da war jetzt schon mein Vater immer da, der mir hinterhalt immer gewisse, oder wenn ich Fragen hatte oder noch immer natürlich habe, das muss man auch dazu sagen, kann ich immer nur zu ihm zurückgreifen und er unterstützt mich sehr, aber er lässt mich wirklich selbst arbeiten. Und das ist echt ein Thema, von dem er ist von Vaterseits, der sehr unterstützend, wie du richtig gesagt hast, ja, na klar, sehr stark im Weingarten unterwegs, speziell auch bei der Ernte, die unsere Teams ein bisschen einteilt. Und das ist für mich natürlich unheimlich wichtige Stütze im Hintergrund.
Ja, aber das haben wir in der letzten Folge auch schon gehabt mit der Familie Zweitig. Du musst auch tun lassen. Und ich finde es super, du bist sowieso ins kalte Wasser geschmissen worden. Du hast sowieso alles machen müssen. Aber ich finde es schon wichtig, dass du auch den Rückhalt hast. Und auch wenn einmal was schief gehen sollte, dann geht's halt weiter. Das Leben, genau. Du darfst machen und das ist ja dein Weingut. Aber trotzdem, ich finde das so super, wenn du dann trotzdem weißt, du kannst dich auf ihrem Berück besinnen, kannst ihn fragen und tun, aber lass dich einfach machen. Ich finde das wirklich fantastisch.
Genau, wie du richtig sagst, Fehler, klar. Also es wäre gelogen, wenn ich sage, ich habe keine Fehler noch gemacht oder natürlich passieren dir auch immer wieder Dinge. Ich sage halt immer, was wichtig daraus ist, wenn man Fehler macht, die darf man und kann man natürlich machen. Wichtig ist, dass man daraus lernt, weil sonst wird es teuer.
Ja.
Und das ist auch richtig. Und von dem her muss man auch natürlich gewisse Dinge, mein Vater sagt, ich würde das jetzt so und so machen. Er sagt nämlich, ich würde an deiner Stelle. Und dann habe ich oft gesagt, nein, das machen wir so und bin dann im Nachhinein draufgekommen, es wäre vielleicht doch besser gewesen, auf ihn zu hören. Ja, das ist auch ein Lernprozess, das gehört auch dazu, aber das sage ich immer und das wissen wirklich viele mittlerweile von mir, gerade in der Wachau, speziell jetzt mal ein bisschen weitergehen, weg von meinem Vater. Für mich ist es immer ein großer Respekt, gerade den älteren Generationen gegenüber. Wichtig ist aber auch, dass man den Jungen zuhört. Und das wirkt jetzt immer leicht gesagt in der Theorie, ist natürlich in der Praxis nicht immer ganz so einfach, aber das ist einfach wichtig. Und ich habe da wirklich einen großen Respekt immer, weil die Wachau ist nicht umsonst so bekannt, wie sie jetzt ist. Und ich darf natürlich auf Lagen zurückgreifen, wo ich teilweise wirklich auf neue Messen fahren darf und wo wirklich gesagt wird, ah, diese und diese Lage ist mir schon bekannt, und aber den Winzer kenne ich noch nicht. Und das ist natürlich dann schon echt ein Thema, wo ich sage, schau, wir können das auf zurückgreifen, und man muss auch persönlich zu mir sagen, man tritt da natürlich schon sehr in große Fußstapfen, aber das ist natürlich auch für mich eine Herausforderung und das, daran muss man sich auch stellen, sage ich mal dazu.
Ja, vor allem in deinem jungen Alter, also bist du ja immer noch, auch wenn du jetzt schon 7 Jahre selbstständiger Winzer bist, was auch schon wirklich einiges ist, aber du bist jung und erlebst dann ja nicht nur das Publikum, die Weinliebhaber sagen, ah, okay, ich kenne das Weingut noch nicht, sondern sie merken auch, oh, da steht ein wirklich junger Winzer, also eine neue Generation vor mir. Wie ist das, du hast gerade das Wort benutzt, in der Praxis, wie ist das in Leuben gewesen? Ist es von Anfang an für alle normal gewesen oder kam so ein bisschen mehr auch, ich sag mal, Anerkennung und auch Augenmerk drauf, als dann auch die ersten Prämierungen kamen, frage ich ganz offen.
Ja, das ist natürlich auch für uns gewesen, wie ich es eh auch schon angesprochen habe, ganz am Anfang weiß man natürlich nie, wo die Reise hingeht. Mir wurde dann natürlich immer ein bisschen beim Tun an sich, wurde mir dann immer ein bisschen mehr bewusst. Und natürlich, bin ehrlich, im Hintergrund hast du immer natürlich deine Gedanken, deine Ziele, die musst du dir auch stecken. Und ich bin auch ehrlich, ein paar Ziele hat man natürlich auch weitergesteckt, wenn man sie vielleicht auch erreicht hat, ein paar kleine Sachen. Aber natürlich, für mich war das immer das Thema, da Stück für Stück auf dem aufzubauen. Und das angesprochen jetzt gerade mit dem Thema, merkt man es immer speziell jetzt, sei es jetzt bei Sitzungen im Ort und. Natürlich, am Anfang, glaube ich, traue ich mir jetzt sozusagen, wird natürlich immer geschaut, okay, es gibt einen neuen, dann wird natürlich immer, unter Anführungszeichen, jetzt lass ihn mal tun. Und das ist natürlich auch das Gute. Das heißt, ihr habt dann natürlich auch, man muss sich beweisen, oder beweisen ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber es ist bei mir dann oft gewesen, wo ich andere Ansichten habe, nach wie vor noch, oder hatte vielleicht auch, kann man auch sagen. Es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an. Aber das ist für mich, widerspiegelt sich das immer wieder. Gerade bei vielen Sitzungen bin ich da immer mit einem Respektabstand, muss man echt dazu sagen, zu anderen sehr bekannten Winzern natürlich auch. Sitzt man am Tisch und bin aber da immer noch immer der Meinung, dass man einfach seine Meinung trotzdem sagen soll und sie da nicht verstecken braucht, sondern ich habe natürlich auch was gesehen, gelernt und manchmal ist es nicht schlecht, andere Ansichten auch zu hören oder vielleicht denken wir darüber nach. Und das ist trotzdem bei mir das Thema, wo ich oft immer sage, das war schon erwähnt, wirklich großen Respekt, also ich möchte das wirklich nochmal zum Ausdruck bringen, aber wichtig, den Jungen zuhören. Und das ist einfach, gewisse Dinge ändern sich einfach und auch in der Weinbranche gegen gewisse Dinge. Natürlich ist Kulturgut eine sehr langsame, und Anführungszeichen, was das betrifft, wo das vorangeht, was auch gut ist, aber es ist immer noch, tut sich was. Und gerade bei mir, junge Generation, jetzt versuchen wir, oder ich natürlich auch, dass man wieder das Weinthema auch an junge Leute heranführt. Und dann ist es auch mit anderen Veranstaltungen, wo vielleicht jetzt das ein bisschen anders gehandhabt wird, aber trotzdem ist das wichtig. Und ich sage immer, wichtig ist, dass man heute auch, wenn auch Ansichten sind oder Ideen oder wie immer, reden wir drüber, ja? Lassen wir eine Diskussion zu, weil sonst haben wir in 5 Jahren keine Entwicklung. Und klar, in meinen Anfangsjahren natürlich hätte ich mir gewünscht, manchmal, manches geht schneller. Was ich aber froh bin im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, dass man es auch ein bisschen wieder, vielleicht auch, ich sage jetzt einmal, gebremst wurde oder man gesagt hat, schauen wir mal und hin und her, und das ist auch gut so. Das heißt, man muss gewisse Dinge gut überlegen. Aber wichtig ist trotzdem, dass wir eine Diskussion zulassen, um überhaupt in ein paar Jahren eine, ich sage mal, Veränderung oder irgendwas, was wir abändern können, dass das überhaupt stattfinden kann.
Ja, aber nur so entwickelt, ganz kurz, du musst einen Satz sagen, weil das ist so ein gescheiter Satz. Nur so kommt eine ganze Region weiter und auch so kommt vielleicht ein verstaubtes Image, was ein bisschen herrscht, auch wird es ein bisschen aufgebrochen. Und du hast eins richtig angesprochen, du musst die Jugend aktivieren. Du musst die jungen Sommeliers, die haben leider noch nie einen großen Wachauer getrunken, weil sie aus den 70er, 80er, 90er Jahren nichts getrunken haben und immer nur gehört haben, von den Wachauern zu mächtig, zu kräftig, zu alles. Und dass da dann ein Diskurs entsteht, wo geht eine Reise hin mit der Wachau? Es kann ja auch sein, ist es überhaupt richtig, was wir da jetzt machen? Diese schlanken oder eleganteren Weine oder wollen wir das eh? Aber lass einmal einen Diskurs zu und ich finde es super. Das ist großartig. Und natürlich, ich meine, ich bin leider einer, ich komme wohin und will natürlich meine ganzen Gedanken, was ich habe, sofort am Tisch bringen. Aber oft ist gar nicht so schlecht, dass du ein bisschen gebremst wirst und dann eben mit der Zeit was aufbauen kannst. Also genau. Ich finde das wirklich großartig.
Na, wie du richtig sagst, also zuhören, das ist einfach das Thema auch. Und das habe ich natürlich auch lernen müssen. Das wäre jetzt gelogen und es wird natürlich, oder wenn man das natürlich von außen hört, lacht man teilweise auch. Früher war ich natürlich auch ein bisschen meiner, ja, wie gesagt, Dynamik, wollte ich auch, oder hat man anders agiert und das braucht man auch seine Zeit und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, ich stehe nach wie vor dem wirklich standhaft dagegen. Man muss auch zuhören von meiner Seite, aber auch, wie gesagt, den Jungen ein bisschen ein Ohr schenken. Und das ist einfach wichtig. Und wie du richtig sagst, diese Veranstaltungen, wir versuchen speziell am Weingut, wir haben ein Beispiel jetzt, ohne da jetzt viel Werbung zu machen, aber zum Beispiel Paniert am Leubenberg, das ist mit dem Resnicek aus Wien, machen wir eine super Veranstaltung, wo man einfach einen schönen, netten Abend hat, Weine genießt mit Gastwinzern, nicht nur von der Wachau, aber auch natürlich von der Wachau großteils, sondern auch mit Gastwinzern anderer Regionen, junges Publikum, einfach ein bisschen das Thema Wein heranführen und ich glaube, das ist einfach das Wichtige.
Paniert am Leubenberg, also das sollte man sich auf jeden Fall merken. Ja,
es wird wahrscheinlich gar ein Blöd geben. Richtig. Vom Rest, ja, was sonst? Was sonst?
Und gute Weine eben. Und da wollte ich aber gerade auch drauf hinaus, bei welchen Weinen hast du dann gemerkt, wird jetzt die Aufmerksamkeit größer? Also sowohl im Ort als auch überregional. Ist es so, dass mit einer Auszeichnung man auch auf einmal mehr Gehör findet?
Ja, natürlich. Also man muss immer, das sage ich auch dazu, Bewertungen hin oder her, dann kann man sich immer eine Meinung zu machen. Das ist natürlich immer sehr verschieden, muss ich auch dazu sagen. Aber natürlich gibt es sehr anerkannte Bewertungen, die dir sehr helfen. Und das muss man schon sagen, speziell jetzt in Österreich, aber auch international. Und das ist für uns natürlich ein Thema gewesen. Für uns ist dann immer ein bisschen ein Feedback, muss ich wirklich dazu sagen. Und gerade in jungen Jahren, das sind wir auch sehr, sehr stolz, dass wir die Stilistik, die wir machen, gerade speziell, wie der René sagt, wenn man uns verfolgt über ein paar Jahre und man merkt, dass es immer wieder detaillierter wird, immer ein bisschen das noch mehr herauskommt, das freut mich dann immer zu hören, wenn man wirklich Leute aus der Branche, die wirklich perfekt auskennen, da wirklich eins zu eins die Rückmeldung bekommt. Und da sind Bewertungen, natürlich helfen sie dir. Das muss man schon sagen, sei es im Verkauf oder natürlich auch in der Branche, ist es einfach, wo man ein bisschen auch ich will nicht sagen auf einem Level, aber einfach die Weine spielen sehr wohl mit und das freut uns natürlich oder mich speziell noch dazu, dass wir in wenigen Jahren wirklich super Bewertungen erreichen können und da echt in wenigen Jahren echt anschließen haben können. Und das muss man schon dazu sagen, gerade in der Wachau, das sind ja doch Weine, die hier in der Region sehr hoch oben stehen, aber natürlich auch österreichweit sehr vorne dabei sind. Wenn man sich mit diesen messen darf, in wenigen Jahren, ist das schon eine Ehre einerseits, aber natürlich auch eine Herausforderung. Und das, wie ich es vorher schon erwähnt habe, die Herausforderung muss man sich stellen und das freut uns natürlich schon sehr. Und da hilft uns das einfach, also da, ich würde jetzt lügen, würde man sagen, nein, das zählt gar nicht. Also wir legen schon natürlich Wert auf sowas auch, das muss man schon sagen, aber natürlich muss man auch immer das relativieren und für sich selbst, für eigenen Betrieb umlegen.
Und jetzt muss man aber detaillierter werden, weil wir wissen, dass es Zuhörer gibt, die quasi unseren Podcast als Einkaufsliste nutzen. Welche Weine sind das denn? Also ich weiß von aktuellen Auszeichnungen, auch von früheren. Vielleicht schaffen wir noch ein paar zu nennen. Das haben wir versprochen, dass wir noch auf den ein oder anderen Wein eingehen.
Ja, grundsätzlich muss ich schon immer dazu sagen, natürlich, wir haben es vorher schon angesprochen, oder René hat schon angesprochen, unser Federspiel, gerade im Klostersatz, findet immer sehr gute Anerkennung, was in diesem Bereich, sage ich mal, fungiert. Was aber natürlich dann auch bei den Top-Lagen ist es natürlich, gehört dann bei uns beim Grüne Veltliner der Kräutlers dazu. Und beim Riesling eben unser Leubenberg.
Riesling Leubenberg. Also das ist das auch so ein, wie soll man sagen, ist das ein schwieriges Kind, der Riesling Leubenberg eigentlich?
Ja, für mich ist es, muss man wirklich so sagen, wir haben, oder Gott sei Dank, die Chance, dass wir vier verschiedene Weingärten am Leubenberg haben, die alle ein bisschen verteilt sind und das sind teilweise sehr alte Rebanlagen, also sehr alte Stöcke. Und für mich ist Leubenberg immer relativ, vielleicht klingt das jetzt banal, aber relativ simpel, weil einfach die Traubenqualität an sich wächst einfach im Weingarten und wir bekommen die Trauben wirklich mit einer so super Qualität, Gott sei Dank, in den letzten Jahren in den Keller und das läuft dann immer für mich relativ simpel. Also speziell Leubenberg haben wir rein im Edelstahltank, wir bauen das dann über ein halbes Jahr noch auf der Feinhefe aus, um das noch ein bisschen druckvoller das Ganze zu gestalten, aber jetzt nicht auf dem Lesezeitpunkt vorher schon erwähnt, jetzt nicht zu spät überreif, sondern wirklich am Punkt. Und das ist auch für uns Leubenberg, muss ich echt sagen, ist für mich natürlich ist es der Hausberg, es ist sehr viel aufgebaut auf dem Leubenberg. Wir sitzen auch direkt am Weingut, wenn man hinausschaut in unserem Verkostungsraum. Man sitzt direkt vor dem Leubenberg. Das ist einfach eine unserer wichtigsten Lagen und für mich ein unheimlich großes Potenzial. Und von dem her ist es auch, ja, muss man ehrlich
sagen. Eher ein Lieblingskind, könnte man schon sagen.
Ja, genau, genau.
Kein schwieriges Kind.
Aber du musst ja ganz klar sagen, das ist auch sicher deine prestigeträchtigste Riede.
Ja, ja.
Weil wenn so der Nachbar vom FX Bichler und vom Knorr, weißt du, du hast dann schon Namen auch da neben dir, und wenn du da mitbrillieren kannst, ja, das ist schon richtig cool, oder?
Genau, na, das muss man echt sagen, und das ist eh, wie ich es vorher schon erwähnt habe, also in halt von wenigen Jahren haben wir da jetzt echt aufgeschlossen und sind mittendrin dabei, und das ist für uns echt, ehrt einen schon sehr, das muss man schon sagen.
Aber du hast die Kräutlis angesprochen. Ah, wir müssen, ich habe vorher was gesagt, was mir eigentlich nicht unwichtig ist, die Burgstall. Weil die Burgstall hat ja den Namen von einer Burg. Stimmt das?
Ja, Burg. Es gibt ja immer, man muss immer aufpassen von den Beschreibungen, Bezeichnungen. Das ist ja immer das Thema gewesen, dass es immer, es gibt ja auch ein super Buch, das Flurnamen erzählen, wo es immer mehrere Beschreibungen zu einer Lage gibt. Das von dem her muss man immer aufpassen, wenn man oft irgendwo Bezeichnungen einer Riede direkt dann anspricht, weil es meistens dann immer vielleicht über die Geschichte hinweg zwei, drei Geschichten gibt. Aber wie du richtig sagst, der Burgstall ist eine der östlichsten Lagen. Du kommst vom Kremstal praktisch rauf in der Wachau auf einer Felsterrasse oben, und dort sitzt eben die Riede Burgstall. Genau, und dort haben wir unseren Riesling.
Wie viel, also es ist Riesling, es ist grüner Veltliner und das war's?
Ja, genau.
Also das finde ich großartig.
Aus. Ja, wir wollen, genau, also das ist auch das Thema, wie ich begonnen habe. Es kann natürlich sein in Zukunft, dass sich das leicht abändert. Ich bin auch ehrlich, wir haben kleine Projekte im Keller aktuell liegen, weil es einfach, weil man ein bisschen was probiert, das gehört auch, glaube ich, dazu, eine kleine Spielwiese. Aber Grünveltliner und Riesling, das ist auch das ein Portfolio, was ja den Ton angibt, und ich möchte mich auch auf das spezialisieren. Und warum auch? Das ist auch, wenn du in die Wachau kommst und du kostest Weine, es gibt so viele super andere Gebiete, wie vorher Steiermark angesprochen, das heißt das Burgenland, Kamtal, Kremstal, wie auch immer. Aber bei uns in der Wachau ist Grüne Veltliner und Riesling gibt den Ton an, und das möchte ich wirklich auf das auch fokussieren und das mit unterschiedlichen Lagen ausbauen. Und wie gesagt, wir haben auch Grüne Veltliner unterschiedliche Stilistik, das heißt Stilistik meine ich damit jetzt vom Alkoholgehalt jetzt, aber auch beim Riesling unterschiedliche Lagen, und das sind eigenständige Weine, jeder Wein. Und deswegen kannst du auch mit zwei Sorten und die ganzen Lagenkapazität, was wir haben in der Wachau, trotzdem ein Portfolio füllen, also ein großes. Und das ist groß, aber wir wollen einfach immer, wenn du bei uns aus dem Betrieb kommst, du hast einen Überblick, und diese zwei Sorten, die sind einfach maßstäblich oder für uns immer die wichtigsten, und die möchten wir herausarbeiten. Aber ich bin auch ehrlich, in Zukunft kann schon was anderes dazukommen, sei es vielleicht, dass wir irgendeinen neuen Weingarten irgendwo eventuell pachten, kaufen, ja, irgendwo, wie auch immer, und ein paar kleine Projekte, wie zum Beispiel ein Chardonnay. Das mache ich mit einem Freund gemeinsam. Der hat einen Weingarten bei uns in Nähe Dürnstein. Da machen wir, versuchen wir was. Und ja, wir probieren einfach selbst was heraus. Und das, glaube ich, gehört auch dazu. Das macht vielleicht auch meiner Jugend, ist das für mich auch so ein bisschen ein, ja, wie ich es schon erwähnt habe, vor einer Spielewiese. Aber der Hauptfokus ist Grüne Veltliner und Riesling.
Habe ich denn einen Smaragd jetzt schon wahrgenommen in den Erzählungen? Oder
ja, wir haben eigentlich den großen Leuenberg schon vorausgenommen. Die Höhereck haben wir auch schon besprochen. Jetzt kommen wir zur Kräutlis, weil die Kräutlis ist ja auch ja eine richtig prestigeträchtige Riede eigentlich, weil da gibt's einige auch wieder namhafte Winzer, die auf der Kräutlis sind. Und was ist jetzt deine Interpretation vom Kräutlis?
Ja, Kräutlis ist eine Lage, die, wie gesagt, am Fuße vom Leuenberg liegt, jetzt auch jetzt nicht übergroß, also knapp bei 9 Hektar, und wir haben dort, wie gesagt, eben Grüne Veltliner vorrangig auf der Lage oder auf der Riede Kräutlis, und Kräutlis, wie gesagt, ist schon erwähnt, am Fuße vom Leuenberg, das heißt, das ist sehr lössdominierend. Das ist einfach wirklich die, sage ich, die Ablagerungen, die vom früher von runtergegeben, ich sage mal, abgewaschen hat, und dann ist es über die Jahre vom Leuenberg herunter, also Gföhrgneis, Leuenberg, und dann immer der Löss, praktisch die Auflage, und das ist natürlich immer so über die Jahrzehnte heruntergekommen auf den Kräutlis, also gibt dort den meisten Ton an, und für uns, wie gesagt, ein Wein, den wir, oder für uns, wir hören das immer oft, muss ich selbst dazu sagen, und mir ist das vielleicht am Anfang gar nicht so klar gewesen, aber Kräutlis bringt immer seine eigene Stilistik mit sich. Und das kommt Kräutlis ein bisschen von den Kräutern, von der Würzigkeit, was immer herauskommt. Und das ist wirklich speziell immer für diese Lage. Wir bauen dort auch unseren Smaragd aus. Das heißt, ein bisschen was Kräftigeres, aber kräftig meine ich damit mit 13,3 bis 13,5, je nach Jahrgang, vom Alkoholgehalt her. Der bei uns, wie gesagt, sehr spät geerntet wird, wird meistens immer ausgelesen. Was heißt auslesen? Vielleicht auch dazu, dass wir einmal durchgehen, nehmen die bereits reifen Trauben heraus und unreif. Natürlich ist es eh wenig Unterschied, aber natürlich macht es dann schon was aus. Lassen wir pro Stock nur mehr 1, 2 oder 3 Trauben hängen, und diese, der zweite Lesedurchgang, diesen verarbeiten wir dann praktisch speziell für unsere Einzellage von Kräutlis. Und das ist einfach bei uns, muss man auch dazu sagen, vom Ausbau etwas länger auf der Vollhefe und dann auch wieder über ein halbes Jahr auf der Feinhefe. Und das bringt wirklich im Wein wirklich jedes Jahr. Wir haben letztens erst wieder so eine kleine Vertikale von uns auch gehabt, die natürlich nicht allzu weit zurückgehen kann aufgrund unserer Historie oder meiner Historie. Aber es war wirklich spannend. Der Kräutlers kennt man immer wirklich sehr, sehr gut heraus.
Und wie der Stalltank, stimmt das?
Wir haben Stalltank und wir haben den auch teilweise, je nach Jahrgang, muss ich dazu sagen, auch haben wir so ein bisschen im großen Holz. Mhm. Das ist ein gebrauchtes altes Holzfass, wo wir einfach, wie gesagt, ein paar Monate auf der Feinhefe lagern lassen.
Ja, richtig cool. Das heißt, man kann schon sagen, dass 95% im Stalltank ausgebaut wird bei dir am Weingut.
Ja.
Und
ja.
Der Rest ist dann, was sind das, Bauschafässer oder?
Nein, wir haben grundsätzlich Stockinger. Holzfässer, mhm. Genau, wir haben österreichische Eiche und haben ein bisschen was französische auch.
Richtig cool. Du, und dann gibt es ja, wenn man so will, dein Unendlich heißt Nomis. Stimmt das?
Ja, bei uns ist es so, vielleicht auch eine Geschichte dazu zum Nomis. Das ist ein grüner Veltliner, ebenfalls ein Smaragd. Aber ein Smaragd, warum Nomis? Wenn man es vielleicht einmal gehört hat, erinnert man sich immer wieder dran. Nomis heißt nichts anderes als mein Vorname Simon von hinten nach vorne. Ganz leicht erklärt. Was ist der Gedanke hinter gewesen? Man muss das wirklich dazu sagen. Wir haben das einmal mit Gastronomen im Keller gemacht bei mir. Und wir haben da drei Lagen, einfach wie man es halt kennt, im Keller. Wir haben die Jahrgangsverkostung gemacht, also unter Anführungszeichen nach der Lese im Winter, im Frühjahr hinaus. Die Weine sind auf der Feinhefe gelegen und wir haben da gekostet. Und dann hat es irgendwie herausgegeben, dass wir drei Lagen, das war wie gesagt eben vom Hochstraße ein bisschen was, dann haben wir von dem Burgstall, was wir vorher schon erwähnt haben, wo wir unseren Riesling haben, haben wir auch eine alte grüne Veltliner Anlage. Und wie gesagt, vom Kräutlers haben wir vorher, wie wir es vorher schon erwähnt haben, ist auch immer ein bisschen was dabei. Ist es ein Wein, der aus drei Lagen kommt, aber nicht im Keller mittlerweile. Es war am Anfang so, vinifiziert wurde, das heißt, es wurde einfach küvetiert im Keller. Mittlerweile ist es so, dass ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, das heißt, für jeden Weingarten kommt ein Drittel praktisch, wird miteinander verarbeitet, miteinander gelesen. Warum machen wir das? Das ist für uns jetzt ein Wein, muss schon dazu sagen, vielleicht ein bisschen anders von der Herangehensweise. Kräutlers steht schon immer, also die Einzellage steht bei uns darüber. Aber beim Nomis, wir wollten einfach wirklich einen Smaragd machen mit einer unheimlichen Trinkfreudigkeit, relativ unkompliziert, mit knapp ein bisschen über 13% Volumenprozent und einfach einen klassischen grünen Veltliner, wie man kennt, von der Wachau, vom Osten der Wachau. Und das war der Gedanke dahinter und deswegen hat es mit diesen drei Lagen einfach ein bisschen die unterschiedlichen Bodenformate, ein bisschen Gefühler-Kneis, was sich runterzieht, ein bisschen Lössauflage, was auch dabei ist. Und diese drei Lagen miteinander geben einfach unseren Wein, unseren grünen Veltliner und unseren Smaragd Nomis. Und das ist einfach die Geschichte dazu und hat eigentlich seit rund 2018, 2019 ist es oder bei uns findet er einen Hauptbestandteil oder ist für uns ein wichtiger Wein in unserem Portfolio.
Aber Black Sock, ist das jetzt dann ein gemischter Satz, oder?
Nee, ein gemischter Satz ist leider nicht immer ganz richtig. Ein gemischter Satz wäre ja mehr Rebsorten.
Bei uns ist ja, es nein, ein Rebsorten. Nein, du hast ja recht, aber es wird alles auf einmal gelesen.
Genau, genau.
Alle drei Rieden werden auf einmal gelesen und dann zu einem Wein vorarbeiten.
Genau, richtig. Genau.
Ja, passt. Eines ja,
du hast recht. Und drei Lagen, also so ein Riedenkuvier, ja. Sage ich immer dazu. Rieden,
genau, passt.
Die Herren, wir haben tatsächlich jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde voll gemacht und ich glaube, wir könnten ganz, ganz einfach auch noch eine halbe Stunde machen, aber dann wird's einfach ein bisschen zu lang. Wir wollen ja immer kurz und knackig und jung und frisch, Simon, so wie du sein. Deswegen würde ich einfach sagen, wir hören uns in der Zukunft noch einmal wieder, weil bei dir tut sich einiges, wie du gesagt hast, ihr wächst dynamisch und da sind wir dann dabei. Aber jetzt würde ich sagen, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Erklärungen. Es ist wirklich eine Freude und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen und kann bis dahin wieder nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auch auf euer Feedback auf den verschiedenen Streamingdiensten. Je nachdem, was ihr so nutzt, lasst uns einen Stern da und ja, alles Gute euch beiden, Simon und René. Danke.
Dankeschön. Ciao.
Lieber Simon, danke. Lasst uns nicht nur einen Stern, sondern am besten 5 Sterne da und geht's wirklich fort zum Simon, schaut euch das an. Es ist so beeindruckend und es ist wirklich schade, dass schon vorbei ist. Aber ich mache mir jetzt eine Flasche auf. Es ist schon Öfe, ist mir wurscht, aber ich muss das nochmal nachkosten. Lieber Simon, danke, alles Liebe und wir sehen uns. Danke sehr.
Vielen Dank. Dankeschön nochmal für eure Zeit. Danke, bis bald. Ciao, baba.
Baba.